Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Es ist wieder Mittwoch. Wir sind immer noch Weltmeister. Die NFL hat seit wenigen Tagen begonnen und es ist natürlich Podcast-Zeit und wir haben einen wunderbaren Gast, den kommen wir gleich zu. Erstmal natürlich mit mir, der wunderbare Dennis. Dennis, alles gut?
Ja, ich sehe gut aus, nach wie vor.
natürlich.
Keine Beschwerden hier. Hab heute Morgen in den Spiegel geguckt, war okay. alles gut. Weltmeisterlich nach wie vor. NFL, hast du gerade gesagt, hat sich auch sofort einer ein bisschen wehgetan, ne?
Ja, ein bisschen, habe. Ja.
Aber gut, genug von Aaron Rodgers. Wer ist unser Gast heute?
Genau, wir haben uns mal entschieden, wir müssen unseren Podcast verjüngern, haben wir gesagt. ich weiß gar nicht, ob es unser jüngster Gast ist, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass es so spontan geklappt hat. Auf jeden Fall ist er sehr, seit dem Cardshow-Wochenende noch ein bisschen bekannter geworden. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Der wunderbare Chris, a.k.a. Zipster.
Hi, moin Jungs, freut mich, dass ich hier sein darf. Jüngster Gast, wirklich? Der hat direkt mal Druck aufgebaut.
Also du oder der Jörg Wormsmännel? Ich weiß nicht.
Ich bin 25, also der muss jeder entscheiden.
Nee, da haben wir aber, da fällt mir sofort einer ein, Retrofuchs. Der ist, glaube ich, jünger, oder?
Ich sehe sehr jung aus, wenn mein Bartwuchs irgendwie nicht so fortgeschritten ist.
Meiner auch nicht. ja, sehr cool, dass du da bist. Wir kennen uns ja noch gar nicht, genau, aber ich habe dich im Fernsehen gesehen.
Ja, das war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Haben mir auch einige geschrieben. Einige, die mich auch davor vielleicht nicht kannten, haben dann vielleicht mal mein Gesicht gesehen. Ich hoffe, ich konnte das Hobby angemessen vertreten.
Wie kam das zustande? Hat Markus sich da reingequatscht, oder?
Ja, Markus hat mich da reingequatscht. Wir waren Samstagabend bei so einem Treffen und dann war er am Telefon. Wir haben gequatscht gehabt und dann meinte er, Fernsehen hat angerufen. Ich habe den perfekten Job für dich. Ich konnte eigentlich nicht anders als Ja sagen. Ich musste eigentlich. Es gab eigentlich kein Nein. Aber so eine Erfahrung nimmt man mit, ne? Ich meine, klar, man hat Schiss, was Falsches zu sagen. Dann hat er mich irgendwie auch gefragt, was die teuerste Karte war, die jemals verkauft wurde. Ich habe es zum Glück richtig gesagt. Aber es wurde eh nicht eingeblendet. Aber dann dachte man so, danach gegoogelt direkt, habe ich die richtige Antwort gegeben oder nicht. Aber ja, so eine Erfahrung nimmt man mit. Ist cool.
Ja. Ja, ich meine, du, das ist ja nicht ganz Neuland, finde ich. Vielleicht, bevor wir irgendwie so ein bisschen auf deine Kanäle kommen, ich meine, du bist, glaube ich, auch passend ein Typ fürs Fernsehen, wenn man das so sagen kann. vielleicht so erzählst mal, wer du so bist, wo du herkommst und wie es zu dem Hobby gekommen ist bei dir.
Ja, ich habe das, glaube ich, einmal schon erzählt, als ich so irgendwie fragt Zipster mal so eine Runde gemacht habe, alle Zuschauerfragen beantwortet habe. Bin auch immer sehr transparent. Ich bin der Chris, ich bin 25, ich bin Student aus Mannheim und ja, eigentlich total random zum Hobby gekommen. Wie gesagt, ich glaube, heute vor einem Jahr, das habe ich dir schon mal erzählt, wusste ich noch nicht mal, was eine Sportkarte ist. Das ist eigentlich wild, wie das Ganze entstanden ist. Ich habe dann auch wirklich, bevor ich angefangen habe, irgendwie wild loszukaufen, all deine Videos geguckt, zu wissen, was ist ein Parallel, was ist der Unterschied zwischen einem Autogramm und einem On-Card-Autogramm, whatever. Ich lag einfach tatsächlich im letzten November, also ich habe schon immer Yu-Gi-Oh! Und so gesammelt, aber es war irgendwie so, irgendwie habe ich immer für mich selber gesammelt und es wird mir irgendwann dann zu blöd, weil man, das ist einfach geil. Das Geile an Social Media ist ja auch, dass man die geilen Karten, die man bekommt, dann irgendwie teilen kann mit anderen und andere sich drüber freuen. War coole Karte und so. Und ich lag einfach wirklich ungelogen in der Badewanne im November letzten Jahres und ich war auf dem Tablet und mir wurde ein Video von Card Collector 2 vorgeschlagen, wie er auf irgendeiner Dallas Card Show war. Keine Ahnung, wie es auf meinem YouTube-Feed gelandet war. Und ich war so beeindruckt, weil ich bin ein riesen Basketball-Fan. Portland ist mein Team. Keine Ahnung, auch wie das wieder entstanden ist. Auch total random. Eigentlich sagt niemand, mein Lieblingsteam ist Portland. Wir gucken jeden Sonntag NFL zusammen. Mein bester Kollege, der spielt Bundesliga bei den Unicorns und auch spanische Nationalmannschaft und so. Auch da der Bezug da. Und ich wusste aber nicht, dass so Sportkarten da wirklich so ein Markt existiert. Wie gesagt, ich kannte nur TCG, halt Yu-Gi-Oh!, Pokémon und so. Und dann fand ich das so geil. Ich lag da 3 Stunden in der Badewanne, hab mir jeden Vlog von Card Collector 2 angeguckt und dann am nächsten Tag war ich auf eBay und hab mir die ersten 1-Euro-Karten gekauft und irgendwann dachte ich mir so, oh nee, ich will jetzt nicht wieder wie bei Yu-Gi-Oh! Für mich selber sammeln, weil klar, ist auch cool, aber da fehlt irgendwas. Mhm. Ich kannte wirklich niemanden kannte ich noch zu der Zeit und dachte mir einfach, ich hab mal Bock, einfach die Kamera anzumachen. Ich fange jetzt einfach wirklich bei Null an. Ich habe gar keine Ahnung von Sportkarten. ich habe mir Markus seine Videos angeguckt, um ein bisschen Plan zu haben, was abgeht. Ich habe ja auch ab und zu mal Fragen gestellt, wenn du dich daran erinnerst, bei deinen Videos, genau. Und dann dachte ich mir, ich fange jetzt wirklich bei Null an und nehme die Leute einfach mit auf so eine Art Reise, wie man wirklich es schafft, von Null sich was aufzubauen im Hobby. Mit einfach, und ich hatte auch keine großen finanziellen Mittel, wo soll es herkommen? Ich habe keine reiche Familie, ich bin Student, da ist jetzt nicht irgendwie krass viel Geld auf meinem Konto gewesen oder sowas. Die Leute denken ja wirklich, weil man jetzt ein paar teure Karten hat, dass mein Bankkonto wirklich explodiert ist. Ich kann euch sagen, nein, man wird da nicht über Nacht Millionär, was viele wirklich denken, wenn man da mal eine 1.000-Euro-Karte oder so jetzt hat. Und ich habe dann einfach angefangen mit viel Zeitaufwand, viel Input und wenig finanziellen Möglichkeiten, die Leute mitzunehmen, wie man sich so eine Sammlung aufbauen kann. Das war so Kurzfassung meiner Geschichte.
Also gut ein Jahr sozusagen jetzt her.
Ja, November war es letzten Jahres.
Krass. Das ist ja wirklich Zeitraffer, ne?
Also die Leute fragen, in Frankfurt kamen auch viele zu meinem Tisch und meinten, wie hast du das geschafft? Ich kann eigentlich den Leuten nicht wirklich eine Antwort drauf geben. Also ich glaube, dazu gehört immer ein bisschen Glück, wie bei allem irgendwie. Wenn man jeder, der heutzutage irgendwie groß ist, jeder, der YouTuber geworden ist, jeder, der ein Star ist, in irgendeinem Punkt hat er auch Glück gehabt irgendwie. Zu dem Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und den richtigen Kontakt irgendwie geknüpft zu haben. Aber einfach, ich meine, das Wissen hatte ich ja davor schon, was Karten angeht und auch was den Sport angeht. Ich denke, das ist auch super wichtig, einfach da seine Expertise ein bisschen zu haben. Und dann kann ich halt Glück sein, dass ich halt Student bin, ein bisschen mehr Zeit habe, vielleicht als jemand, der jetzt Fulltime arbeitet, Kinder noch hat und kann einfach viel Zeit, sag ich mal, in das Hobby stecken.
Gerade sagen, es ist natürlich auch die Zeit, ne? Also absolut, wenn man auch viel Zeit reinsteckt, dann hast du natürlich auch viel Zeit damit verbracht, das aufzubauen, wo du jetzt irgendwie heute bist. Ne?
Das kennst du ja auch. Du weißt ja, wie viel Arbeit und Zeit man, auch so ein YouTube-Video, das entsteht nicht, so ein Mailday, wenn da 10.000 Euro an Karten reinkommt, das ist ja nicht nur, dass diese Karten auf einmal da sind und man nimmt das Video auf, wie viel Vorarbeit da geleistet werden muss. Also es frisst schon viel Zeit, auch viel Zeit, wo man jetzt vor der Kamera nicht sieht oder hinter der Kamera. Mhm. Oder die Leute. Aber es ist geil, es macht Spaß, sonst würde ich es nicht machen.
Ja. Wenn man guckt, ich meine, da ist ja auch schon eine ordentliche Sammlung bei dir inzwischen zusammengekommen, ne? Also ich glaube, quer durch auch. Football hast du ja angesprochen, Basketball.
Ja, genau, die zwei. Also ich habe mich auf die zwei spezialisiert. Ich bin auch Eintracht Frankfurt-Fan zum Beispiel, aber ich wollte es bei den zwei lassen, auch weil irgendwie bei mir das Fußballinteresse in den letzten Jahren doch stark abgebaut hat. Damals mein Opa noch da war, sind wir oft auf die Eintracht gefahren zusammen. Irgendwie sprechen mich die Karten auch nicht so an, weil viele fragen mich auch, wann fängst du endlich mit Fußball an? Aber mir reichen da wirklich bei zwei Sportarten voll drin zu sein. Das reicht mir voll und ganz.
Erzähl doch den Leuten mal kurz, was du sammelst im Basketball und was du sammelst im Football.
Im Basketball, also man muss ja dazu sagen, wenn man das macht, was ich mache, dann kann man nicht jede Karte behalten. Ich kann mir keine Sammlung aufbauen. Und mein Content besteht ja auch viel aus dem Trading und sowas. Und wenn ich da jede Karte behalten würde, dann könnte ich es ja nicht machen, weil dann würden ja keine neuen Karten reinkommen. Aber meine Collection im Basketball ist von den Portland Trailblazers, der Rookie Shaden Sharp, weil ich finde den echt richtig krass. Ich habe den schon in der Highschool verfolgt und ich wollte unbedingt, dass wir den draften. Und was krass an ihm ist, ich glaube, keiner springt so hoch wie er. Ich glaube, der wird nächste Saison richtige Highlight-Plays raushauen. Und wir wissen alle, wie es in der Sportwelt ist. Nicht nur die Leistung an sich spiegelt so ein bisschen den Wert wider, auch einfach dieses Eye-Appeal, sag ich mal, macht viel aus. Und ich wollte, dass wir den draften. Wir haben den gedraftet. Ich habe den schon wirklich von seit der Jugendlichkeit verfolgt. Und da habe ich ein paar coole Karten rumliegen. Ich war auch einer der Ersten, der in den reingegangen ist, ganz am Anfang. Ich hätte die auch zu 3-4-fachen Wert verkaufen können, weil er dann so ein bisschen Hype generiert hat, als Damian Lillard nicht mehr gespielt hat und er viele Minuten bekommen hat. Habe ich aber nicht übers Herz gebracht. Da merkt man auch, nicht nur Investor, Flipper, whatever, man sammelt auch wirklich. Aber es ist auch wichtig, finde ich, wenn man das macht. Man kann das nicht nur aus Investorensicht machen, finde ich. Man muss da auch ein bisschen mit Herz hinten dran sein. Und beim Football, ich feiere Jalen Hurts übelst. Ich finde das so ein richtiges, ein Dog einfach. Ich weiß nicht, ich feiere den mit seinen Strichen im Gesicht und der kann alles rennen, passen, werfen. Finde ich geil. Und Garrett Wilson habe ich so ein bisschen Auge drauf gelegt. Okay. Weil ich glaube, der ist so talentiert. Also deswegen auch, weil ihr Aaron Rodgers angesprochen habt. Ich war sehr traurig vorhin, als die Nachricht kam, dass er für die Season raus ist. Wahnsinn. Weil ich glaube, der hätte sich, das ist ja Aaron Rodgers, ist ja auch so ein Typ, der schießt sich komplett auf einen Receiver ein, wenn er ihn feiert, wie Devonta Adams damals. Und ich glaube, der hätte Garrett Wilson nochmal auf ein neues Level, der ist erst seit einer Saison da. auf ein neues Level gebracht und jetzt mal gucken, wie es weitergeht.
Aber ja. Du hast gerade kurz angedeutet, wie du auch bei den Portland Trailblazers gelandet bist. War eine lustige Geschichte. Naja. Willst du die mal teilen?
Was hat lustige Geschichte? Ich bin schon immer irgendwie jemand. Ich war noch nie jemand, der jetzt so Bayern-Fan ist oder sowas oder Real Madrid-Fan. So diesen Mainstream. Und ich kann es auch keinem verübeln. Jeder ist Fan von dem, wie er es liebt und whatever. Aber ich war ja auch immer auch Frankfurt. Guck mal vor, wann bin ich da reingekommen? 15 Jahren oder so.
Das war Alex. Ja. Keine gute Zeit auf jeden Fall.
War wirklich eine harte Zeit. da kann man, glaube ich, nicht von Erfolgsfan oder was weiß ich sprechen. Wenn Frankfurt jetzt ist, ist immer ein anderes Ding. Die Mitgliederzahlen haben sich krass vergrößert und so und da sind auch viele reingerutscht. Aber vor 10, 15 Jahren konnte man nicht von Erfolgsfan, es waren harte Zeiten. Bin dann mit dem Opa immer ins Stadion gegangen. Also ich habe halt einfach Mannschaften gefeiert, die so richtig hart spielen, wo auch eine richtig geile Fangemeinschaft dran ist, wo man ins Stadion geht und die Fans einen 100 das ganze Spiel anfeuern und man vor dem Spiel coole Erlebnisse hat nach dem Spiel. Und Portland war so ein ähnliches Ding, weil ich war zum Beispiel auch ein Jahr in Amerika nach dem Abi und wir waren auch in Portland und die Stadt hat es mir irgendwie voll angetan. Die haben auch eine geile Fangemeinschaft, die haben auch, wie Alex Meyer damals, haben die mit Damian Lillard so einen loyalen Superstar, der wirklich so ein Aushängeschild der Stadt ist und es hat mir irgendwie, hat irgendwie gepasst. Ja.
Sehr gut. Ja,
ja, gibt es nicht so viele, gell? Glaube ich.
Nee, es gibt wirklich nicht so viele. Ich sage immer, es ist äquivalent von dem Washington Football Club im Football. Das finde ich nämlich auch. Einen Freund habe ich, aber der ist auch irgendwie einsamer Insel.
Ja.
Bin auch mal froh, wenn ich mal jemanden treffe, der Portland-Fan ist, aber es gibt wirklich nicht viele.
Obwohl, du total recht hast. Portland, total geile Stadt.
Ja.
Und auch das Team, also ich bin ja eine andere Generation, aber selbst als die Bulls damals groß waren, da war ja Portland halt ganz knapp dran, also 92 auch im Finale. Die haben einfach das Pech gehabt, dass Michael Jordan da gespielt hat bei den anderen. Aber immer, muss ja auch bei mir, war mir immer sympathisch, die Truppe. Irgendwie auch die Trikots, der Name Trailblazers, Blazers ist irgendwie geil. So, die haben auch immer gute Leute gehabt, finde ich. Genau, und die, also jetzt aktuell, klar, mit Damian Lillard, gut, jetzt so langsam wird es natürlich schwierig.
Ja, man hat so ein bisschen einfach das Ganze, die letzten zwei, drei Jahre war nichts. Wir waren ja im Western Conference Final, ich glaube 2019 war es. Und das war schon ein guter Run für das Team. Die haben schon overperformed, muss man einfach sagen. Mhm. Weil die, in der neuen NBA ist es einfach sehr schwierig. Da waren ja mit Damian Lillard und CJ McCollum zwei sehr ähnliche Spieler, die auch beide sehr schwach defensiv sind, einfach sind, das muss man sagen. Und in der heutigen Era ist es einfach super schwer, wenn du zwei Guards hast, die extrem anfällig sind auf der Defensive Side. Und danach hat man einfach verpasst, irgendwie den Sprung zu schaffen, entweder All-In zu gehen oder zu rebuilden. Man hat immer versucht, das Maximum rauszuholen, so wenig wie möglich zu investieren. Und jetzt ist man halt an so ein bisschen so einem Scheideweg. Ich habe vor zwei Jahren schon gesagt, ich kann es Dame nicht verübeln, wenn er weggeht. Und ich glaube, für das Team wäre es auch das Beste gewesen. Aber klar, mit so einem Superstar, da fällt halt auch viel. Da ist halt auch viel Geld hinten dran. Trikotverkäufe, Stadion voll bekommen. Und ich glaube, das hätte man erstmal so ein bisschen verloren, wenn Dame gegangen wäre. Aber jetzt hat man noch ein bisschen Glück in der Lottery gehabt. Ich glaube, mit Shane Sharp und Scoot Henderson hätte man schon einen Backcourt, mit dem man auf jeden Fall in die Zukunft gucken könnte und es nicht so schlimm ist, wie es noch vor zwei Jahren ausgesehen hätte. Also ich hoffe tatsächlich, dass der Trade durchgeht zu den Miami Heat, dass Dame wirklich mal die Chance hat, nochmal anzugreifen, ein 2-Jahres-Window zu haben mit den Heat und wir wirklich mal von null anfangen können. Bisschen der Fokus weg ist, lasst die Jungs mal spielen. Aber es steht eine Stern. Ich weiß nicht, was passiert.
Dann holt ihr euch vielleicht Alex Meyer. Das wäre doch
das wäre was, ja.
Ja, krass. Ja, kannst du so ein bisschen von deiner Sammlung, ich meine, ein paar Sachen zeigst du ja immer mal wieder, so ein paar Highlights aus deiner Sammlung, die du oder noch hast oder nicht mehr hast, wo du sagst, das sind schon spezielle Karten, die bei dir gelandet sind. Jetzt wissen wir, was deine PC ist, aber vielleicht gibt es ja darüber hinaus auch ein bisschen was.
Nee, also man muss auch dazu sagen, mir werden so viele Karten angeboten. Und es ist auch ein Privileg, ne? Also es ist ja wirklich geil. Andere würden sich hoffen, dass einfach Leute einem eine Instagram-Nachricht schreiben und sagen, guck mal, ich habe die Karte, hast du Bock, ne? Mir werden aber so viele Karten angeboten. Und mein Prinzip, ich bin mir da treu geblieben in dem, wenn ich mich da hinsetze, einmal die Woche oder so und alles zeige, was reingekommen ist, dann will ich das auch trotzdem mit voller Überzeugung und mit Herz machen. Also ich kann dann nicht irgendwie eine Karte in den Himmel loben, die ich eigentlich selber nicht feiere. Also wenn ich dann wirklich da sitze und sage, oh, die Karte ist so geil, dann feiere ich die auch wirklich. Und ja, mir werden schon, durch meine Hände sind jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon coole Karten gegangen. Da war mal ein LeBron-Patch aus 2005, 2006, der ist auch auf meinem Instagram, mit der auf 35, der war so krass. ihr müsst ihn euch angucken auf Instagram. Ich bin.
Ach so, sehe ich, ja.
Ja, genau. Die Karte, die hatte ich gezeigt gehabt und mir war das gar nicht so bewusst bei so Karten, was ein krasser Hype da entstanden ist, wie viele Leute diese Karte haben wollten. Meine Nachrichten waren wirklich voll. Klar, die Karte hat krasses Eye-Appeal, aber wie krass besonders dann so eine Karte nochmal ist, war mir gar nicht so bewusst. Weil mir fehlt halt noch der Bezug so ein bisschen zu den Oldschool-Sachen. Mhm. Da ich ein bisschen Nachhilfe bekommen, muss ich sagen. Ich sage immer zu ihm, der Gold-Kollektor. Er will aber nicht so namentlich genannt werden. Mir hat jemand mal geschrieben, auf Insta, der meine Videos guckt, er hat Familie hier in der Nähe und er hat eine sehr, sehr, also die krasseste Sammlung, die ich jemals gesehen habe, aber ich habe das natürlich nicht gewusst. Der meinte, ey, Familie hier in der Nähe, ich gucke deine Videos, du, ich muss dir mal ein bisschen Oldschool beibringen, kann ich mal vorbeikommen? Ich bin Samstag hier in der Nähe, Ludwigshafen, Mannheim. Ich so, ja, klar, wir waren schon öfters mal Leute, haben wir Local Deals gemacht und sowas. Dann kam der vorbei mit so Tupper-Schüsseln, so riesige aber. Und das sind immer die ganz gefährlichen, weiß ich jetzt. Die krassesten Karten sind immer in den ranzigsten Dosen oder was. Und dann packt er da aus, eine Jordan, eine Kobe, eine LeBron. Boah, sowas habe ich noch nie gesehen, was der hat. Also wirklich Wahnsinn. Und der hat mir dann auch so ein bisschen Oldschool erklärt. Da muss man ja auf ganz andere Dinge achten als bei den neuen Karten. Ja. Und die LeBron-Karte war schon so ein Highlight. Ich habe eine Jalen Hurts-Karte, National Treasure, Field Level of 10. Die habe ich auch in dem im Fernsehen gezeigt. Das ist so eine Karte, die habe ich schon sehr lange und die will ich auch nicht abgeben, weil irgendwie, ich bin nicht so der Fan von vertikalen Karten, aber die, bei der passt einfach irgendwie alles. Bei der passt irgendwie alles. Was für besondere Karten. Oh, das ist so viel durchgelaufen in letzter Zeit.
Wollte gerade sagen, also wie viel kommt denn da in der Woche? Weil du, das klingt so, als ob du jede Woche irgendwie 500 Karten irgendwie bei dir landen. Also
hier liegen schon wieder zwei große Stapel, aber das war von der Trade Night von B-Brother. In letzter Zeit war wirklich so, dass die einfach casual in der Woche 10.000 Euro an Kartenwert reinkamen. Die letzten paar Wochen war das wirklich so. Aber man muss auch dazu sagen, umso mehr Karten man hat, umso leichter fällt es natürlich, Deals zu machen. Ne? Mhm. Weil jemand bietet mir was an und dann frage ich ihn, was willst du denn? Und umso mehr Karten ich habe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was für ihn habe. Ne?
Das muss man also auch sind sagen. Schon Tausch-Trades dann in der Regel, jetzt nicht nur Käufe. Also
ja,
auch.
Also doch, ich kaufe, klar, also die Amis machen es ja nur so, die kaufen ja einfach nur in Masse zu bestimmten Prozenten und knallen die dann für 10% mehr oder so weg. Das ist schon, das mache ich auch, also es gibt doch viele Leute, die einfach sagen, ich habe hier Karten rumliegen, die sind geil, aber die passen nicht zu meiner Collection. Ich bin froh, wenn ich einen seriösen Käufer habe, dann schreiben die mich an und meinen, hier, guck mal, ich habe das ausgekommen, wir sind bei der und der Summe. Dann zahle ich denen halt einen prozentualen Anteil, der für beide fair ist. Und das sind eigentlich die einfachsten Deals. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass ich es immer machen kann. Wie gesagt, mein Budget ist trotzdem begrenzt. Also das ganze Geld, was ich habe, ist auch durch das Hobby irgendwie erwirtschaftet. Es ist nicht mal so, dass jemand kommt, guck mal, ich habe hier 10.000 Karten, ein paar Doncic-Autos, hast du Bock zu kaufen? Geht nicht. Ja. Leider. Würde es gerne machen, aber geht nicht.
Man muss ja auch immer liquide bleiben am Ende des Tages. Ne? Ja, weil wenn dann mal was Gutes kommt, dann kannst du ja nicht sagen, oh, können wir uns in zwei Wochen nochmal unterhalten.
Richtig. Ich hatte schon beides. Ich hatte einmal auch schon, sag ich mal, die Phase, wo ich einfach viel zu viele Karten hatte und gemerkt habe, Mist, ey, man braucht auch ein bisschen Geld auf der Kante. Und ich hatte auch schon die Phase, wo ich irgendwie gerne was gekauft hätte, aber nichts da war. Das ist natürlich auch mal so die Sache hier. Ne? Es müssen ja erstmal Karten hier im Umlauf sein, die interessant sind. Der Markt ist halt immer noch begrenzt. Ist halt nicht Amerika, wo du einfach mit dem Finger schnipsen kannst und du kriegst alles, was du haben willst.
Aber warst du mit auf der National?
Nee,
du
warst nicht. Nee, ich war die ganze Zeit am Überlegen. Aber das sind dann auch so eine Sache, ne? Diese Nebenkosten, die sind auch immer immens, ne? Ich kann jetzt ein bisschen froh sein, dass ich den Max auch kennengelernt habe. Und wenn wir auf so Shows gehen, dann kann ich mich meistens bei dem anschließen. Da fallen schon mal ein bisschen Kosten weg, aber so ein Wochenende, als ich in Hamburg war, bist du bei einem Tag hin, nächster Tag zurück, bist du direkt bei 300 Euro. Ja, ist ja auch nicht so, dass man es einfach aus der Tasche hat, wenn National Nähe, ich habe es überlegt gehabt, ich habe mich mit dem Dan sogar noch getroffen, als der auf dem Weg zum Flughafen war, weil wir noch einen Deal gemacht haben, der ist bei mir vorbeigefahren. Ich hatte wirklich so Bock, aber es war einfach finanziell nicht drin. Ich glaube, da muss man sich auch einfach ein bisschen vorbereiten. Man kann nicht einfach sagen, ey, boah, ich habe jetzt Bock, zwei Wochen National zu fliegen. Da muss man sich auch ein bisschen, glaube ich, kartenmäßig vorbereiten. Da kannst du ja auch nicht nur so einen Koffer voller 50-Euro-Karten kommen, da lachen die dich ja aus. Also so blöd, wie es klingt, ne? Da ist ja einfach ein anderes Kaliber unterwegs. Da muss man dann, glaube ich, schon Monate vorher sagen, ich versuche jetzt immer mal ein bisschen abzugraden und dann wirklich mit ein paar 500.000-Euro-Karten hinzugehen.
Ja, das macht schon Sinn.
Wart ihr schon mal?
Ich nicht, ne. Ich glaube, Dennis, du auch nicht, ne?
Leider auch nicht. Aber
auch der deutschen National war ich jetzt.
Ja, das stimmt. Habe ich ja so betitelt sogar. Irgendwo. Stimmt, ja, die deutsche National. Wäre ja, so cool, wenn man das so einbürgern könnte, so im Hinterkopf, die deutsche National, das wäre doch was.
Ich frage mich, warum ihr die nicht einfach die International nennt. Das ist doch viel geiler.
Ja, stimmt. Macht das auch mehr Sinn bei so vielen Nationen, die da waren.
Machen doch die Amis auch, die sagen bei ihrer nationalen Liga, die sind World Champion. Oh. Dann kannst du doch jetzt auch einfach andersrum machen. Mach sie International. Ist doch schön. Jetzt habe ich es hier verraten im Podcast. Jetzt hast du noch eine Woche Zeit, dir den Titel zu sichern, mein Freund. Sonst ist es raus.
Ja, stimmt.
Sonst macht jemand anders. Stimmt. Was war die erste Kartenshow, wo du warst, Chris?
Oh ja, das war Mackenbach tatsächlich. Beim John Garrett, wenn ihr den kennt, der jetzt auch den Laden aufgemacht hat. Das war so ein Ding, wo ich einfach froh darüber bin, dass ich hingegangen bin. Das war, keine Ahnung, November oder so. Ich kannte noch niemanden so. Jeder, der im Hobby ein Begriff ist, keine Ahnung gewesen gehabt, wer das ist. Und es war einfach ein Samstag. Und in der WhatsApp-Gruppe stand da, wer kommt nach Mackenbach auf die Show? Ich war da gerade ganz frisch drin und wurde da eingeladen. Ich habe so geguckt, Handy, wo ist denn eigentlich Mackenbach? Auch so nur eine Stunde entfernt. Freundin war eh verplant. Ich so, oh, kann ich einfach mal hinfahren Samstag? Wurde voll geblitzt auf dem Hinweg, erinnere ich mich noch dran. Und dann war ich da in Mackenbach, das war so eine super kleine Show, ne? Wirklich nur so, keine Ahnung, 10 Tische oder so. Mhm. Aber der Dan war da, der Dan Magic. Mhm. Und der hat irgendwo davor mal in ein Video von mir reingeguckt. Wir haben uns halt unterhalten. Und das war für mich ein cooles Ding, da hingegangen zu sein, weil man einfach instant so viele Connections hatte. Obwohl es so eine kleine Show nur war. Ich habe da meinen ersten großen Deal mit Dan gemacht, war dann auch bei denen im Podcast drin, bei Dan und Janik, habe die kennengelernt. Und das war so auch so ein kleiner Startschuss einfach für das Ganze, um ein paar Leute kennenzulernen. Mackenbach, ja, stimmt. Das war was.
Ja, spannend, da war ich auch noch nicht, ist auch gar nicht so weit weg. Es ist so ein familiäres Treffen, glaube ich. Ne? So ein, yeah.
War super klein, aber waren auf jeden Fall coole Karten dafür. Es waren 15 Händlertische oder so. Kann man schon mal machen, ganz gemütlich.
Cool. Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal, ich meine, du hast am Anfang schon mal erwähnt, du hast jetzt ja bist präsent oder hast ein paar Mal selber auch gesagt auf YouTube. Dadurch lernt man auch der einen oder anderen kennen. Du hast gesagt, wie das zustande kam. Da fließt auch sehr, sehr viel Zeit rein. Hast du da irgendwie was vor? Hast du da irgendwie ein Ziel, was du da, wo du mal hin willst? Oder gibt es bald auch einen Podcast? Oder hast du noch mehr Vorstellungen von?
Ich meine, ganz ehrlich, du weißt ja selber, das kann man ja eigentlich unendlich skalieren. Es gibt so viele coole Formate. Ich glaube, du hast auch so viele Sachen im Kopf, wo du gerne bringen würdest, aber die Zeit reicht irgendwie nicht. Ich habe jetzt Semesterferien gehabt, das Studium geht es wieder los. Da muss natürlich der Fokus liegen. Ich habe auch letztens zu mir gesagt, ich habe jetzt schon gut rausgeballert jetzt in den letzten 2-3 Monaten, wo ich auch Ferien hatte und Zeit hatte. Aber ich habe für mich selber von ein paar Tagen gesagt, ich will es eigentlich schon gerne auf einem Hobby-Level lassen. Klar, ich habe jetzt auch schon ein Kleingewerbe und ich habe davor 2 Jahre als Werkstudent in Photovoltaikunternehmen gearbeitet, im Marketingteam, und ich habe das niedergelegt und kann davon von den Karten jetzt mein Auto bezahlen. Und wenn ich mit meiner Freundin mal irgendwo essen will, dann ist es auch drin, so wie ein 450-Euro-Job oder so, je nachdem, wie es halt immer läuft, ihr wisst. Aber ich will eigentlich nicht, dass es eine Verpflichtung wird, habe ich selber gemerkt. Mhm. Weil ich glaube, was mich ausmacht auch so, ist dieses, dass ich selber einfach die Kamera anmache, wenn ich Bock drauf habe. Und in dem Moment, wo es halt eine Verpflichtung wird und du das Gefühl hast, ich muss jetzt die Kamera anmachen, weil ich nicht 3 Videos die Woche gemacht habe, sondern nur 2, in dem Moment wird es irgendwie, da fliegt so ein Schalter einfach um. Das ist was anderes. Und ja, ich meine, klar, wer wird nicht davon träumen, irgendwie sein Hobby irgendwie zum Beruf zu machen? Aber in Deutschland ist es einfach extrem schwierig, von dem leben zu können. Weil einfach noch, man kennt ja die ganzen Leute, ist immer nur voll eine begrenzte Zielgruppe und so. Ich meine, es wird alles größer, aber Deutschland ist auch nicht so einfach, was es angeht, mit verschiedenen Regularien. Ja. Da musst du jetzt auch ein bisschen mich mit beschäftigen, leider. Guck mal, man denkt ja einfach, ich mache das jetzt mal, verdiene ein paar Euro dabei, hab Bock, das zu machen. Und dann kommt natürlich auch der deutsche Staat und man muss sich mit Dingen beschäftigen, wo man jetzt als junger Mensch noch gar nicht irgendwie in Verbindung war oder irgendwie dran gedacht hat. Deswegen im Moment einfach als Hobby-Ding neben dem Studium laufen. Und ich bin eigentlich ein Mensch, einfach mal gucken, was passiert. So, ja. Ich hätte auch vor ein paar Monaten nie gedacht, wo ich jetzt stehe. Aber ich will mir einfach selber keinen Druck machen, sondern einfach Bock haben auf das, was ich mache und dadurch das Hobby voranbringen, Spaß haben, mit Leuten eine coole Zeit haben.
Ja.
Und mal gucken.
Ich kann das total nachvollziehen. Also Markus, bei uns ist ja auch so, das macht irgendwie alles Bock, aber manchmal hängt man dann schon so, oh Scheiße, jetzt ist Montagabend, wir haben noch keinen Gast für Mittwoch, wen fragt man jetzt und so. Dann ist es wie so eine Art Verpflichtung, so. Und dann hat es immer so einen komischen Beigeschmack, kann ich auch nachvollziehen. Also man kann im Leben nicht nur das machen, was Bock macht, aber genau wie du sagst, beim Hobby sollte es ja eigentlich schon so sein, dass man das macht, worauf man Bock hat.
Ja.
Das dann so ein bisschen zu so einer Verpflichtung wird, kann ich total nachvollziehen. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, wir machen jetzt hier gerade Sendung 102. Ich habe 102 Sendungen mit Markus gemacht. Du musst dir mal vorstellen, was in meinem Gehirn los ist. Für ein Durcheinander.
Ich verstehe. Also schlimm ist er doch gar nicht. Wir haben uns
Ja, das
jetzt auch
täuscht.
ehrlich kennengelernt. Täuscht.
Täuscht. Wenn man
Beim
die Kamera
zumindest
anmacht, ist er
kurz.
nett.
Zumindest kurz, ja, das stimmt. Ich meine, der Rest der Zeit warst du mit Kasim unterwegs.
Ja, der war wirklich cool. War wirklich ein geiler Gast, muss ich sagen. Wirklich, aber er ist natürlich auch geil, für sowas bezahlt zu werden, muss man sagen, ne? Hatte ich mit meinem Dad, glaube ich, drüber von gestern. Einfach wie auf der Show rum. Aber der war wirklich gut gelaunt. Ich habe ja auch, jetzt kommt noch Vlog Teil 2, habe ich noch, ist gerade fertig geworden. Und da habe ich auch Kasim einfach genommen. Wir haben so einen Three-Point-Contest genommen. Einfach irgendjemanden, ich kannte ihn auch, guck die Videos, ist auch oft bei Max auf der Trade Night, haben gesagt, komm Kasim, du machst jetzt gegen den einen Freiwurf-Contest. Und da war das einfach so ein Basketballspieler aus dem Verein und der hat Kasim abgezogen, hat so einen schönen Wurf gehabt. Aber einfach, der macht einfach mit, der hat Bock gehabt da drauf und der war wirklich entspannt und das hat mich auch gefreut, den kennenzulernen.
Ganz stumpfe Frage, wie kommst du zu deinem Namen? Also jetzt
Oh.
nicht Chris, sondern
Ich muss meine Eltern anrufen, ja.
ja.
Der Künstler, also Tipster, ist wirklich, das ist wirklich eine dumme Geschichte. Den habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich habe damals nach der Schule, nach dem Abi, so ein Semester Wirtschaftsinformatik studiert, aber nur so wirklich alibimäßig. Ich war halt 18 und 19 oder so, hatte eigentlich noch wirklich keinen Plan, was ich jetzt eigentlich machen will. So ein Standardding halt. Ah, ich mache mal das, was der große Cousin gemacht hat. Wirtschaftsinformatik. Aber wirklich gar keinen Plan für Informatik eigentlich. Wirklich komplette Niete. Und dann war so eine Abgabe irgendwie zweite, dritte Woche im Studium, wo man dann was hochladen musste. Um 12 war eine Abgabe an den Prof. Und dann musste ich die Datei entpacken, einfach nur entzippen. Also wirklich die dümmste Geschichte ever. Und ich, in Wirtschaftsinformatik-Student, müsst ihr euch vorstellen, wusste nicht, wie man eine Datei entpackt. Das nennt man ja zippen. Und habe meinem Cousin um 23:50 Uhr eine E-Mail geschickt. Kannst du mir dieses Ding entpacken? Ich bin komplett hilflos, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das war halt ein Running Gag für Jahre, weil ich Wirtschaftsinformatik studiere und nicht schaffe, Rechtsklick auf Entpacken zu klicken. Und dann irgendwann habe ich einen Namen gebraucht für sowas. Das war für was ganz anderes. Da wollte ich irgendwie streamen auf Twitch und was weiß ich. Und dann habe ich mir an die Geschichte erinnert und ich war im Flugzeug gehockt, auf dem Rückweg von Amerika, von meinem Auslandsjahr, mit einem sehr bekannten Designer. Und dann hat er mir das Logo erstellt und alles. Und als ich dann mit den Karten angefangen habe, bevor ich dann wieder Kopfzerbrechen, wie heiße ich jetzt, was für ein Logo brauche ich, dachte ich, habe das doch schon ready. Und Zip ist auch gar nicht so weit entfernt, weil die Karten, die entstehen ja auch alle, indem man Päckchen öffnet, entpackt. Dann dachte ich, das ist eigentlich ein ganz cooles Ding. Ich habe das Logo schon, das hat irgendwie einen Bezug. Ich nehme es einfach. Und dabei ist es geblieben, ja.
Lustigerweise war mein erster Gedanke der Basketballspieler, Paul
Paul,
Zipser.
es haben auch manche mich schon gefragt, ob es da irgendwie einen Bezug gibt.
Ja.
Tatsächlich nicht, nee.
Wir müssen den mal fragen, ob er seinen Namen auch so bekommen hat.
Du bist so eine dumme Geschichte, ja.
Also, netter Kerl, der war ja in München auf der
Ja,
Kartshow.
stimmt, ja, stimmt.
Netter Kerl.
Ich habe,
Krass.
sorry.
Ja,
Ich
ist gut.
wollte eigentlich dich was fragen, weil ich habe, du bist ja Isaac Bonga-Sammler, ne?
Ja.
Und der Max hat mir erzählt, dass ihr euch irgendwie kennt. Das hat mich interessiert.
Der Bonga und ich?
Ja.
Nee, das schön wär's, aber wir kennen uns nicht.
Hä, der Max meinte, ihr kennt euch irgendwie. Oh.
Nee, wir kennen uns nicht. Also ich habe ein paar Sachen von ihm liegen. Der Thorsten, der Gute, der auch schon mal bei uns hier war, der Shacknatic,
Ja.
der wohnt in München und Bonga spielt in München ja inzwischen und der
Ja,
trifft ihn immer mal wieder und der kennt ihn ganz gut.
ja. Ah, okay.
Und da habe ich die eine oder andere Sache vom Thorsten bekommen, aber ich persönlich
Ach, okay. Dann Max wieder
kenne ihn
irgendwie
nur aus
Quatsch
dem
erzählt.
Basketballkorb. Näher sind wir uns noch nicht gekommen.
Ich
Der
verstehe.
Max wieder, ne? Hat er
Der
seinen
Max wieder
Geschäftspartner
mit.
wieder größer verkauft, als er ist?
Ja, aber guck mal, das ist doch ein echter Freund.
Ja. Nee, der
Hier,
kennt sie alle hier,
diese
der.
beste Freunde, Markus und Isaac, die jeden Abend ein Bierchen
Dass der nicht bei der WM-Feier heute ist, das ist ein
trinken.
Wunder.
Mal gucken, vielleicht kriegt er wieder irgendwie NBA-Chancen nach der WM. Nach dem LeBron-like-Block
Ja,
gegen die USA.
also ich glaube, von allen aus der deutschen Nationalmannschaft hat der die größten Chancen, einen Contract wieder zu kriegen, weil er einfach, also von allem ein bisschen was kann. Also Andy Obst natürlich hat ein geiles Spiel gemacht, gerade gegen die USA. Ich glaube, den wird schon der ein oder andere sich nochmal angucken. Aber ich glaube, irgendwie Isaac Bonga hat hat die Chancen, auch weil er schon mal da gespielt hat, ne?
Genau, genau. Und er hat auch halt diese Länge einfach. Und also defensive, die hat das ja drauf, ne?
Ja.
Und er hat, wenn er einfach den Dreier trifft, dann ist alles perfekt für die NBA, ne?
Ja, ja, ja. Der hat geil ruhig gespielt auch irgendwie. Also echt top. Aber gut, als Freund von Markus, da hast du die Routine, ne?
Ja, das ist die Routine. Wenn du so Stars immer unterwegs bist.
Das ist gut, ey.
Ja, krass. Hast du erzählt, was du jetzt studierst, Chris?
Ich studiere Digital Media Marketing.
Digital Media
Marketing. Ich sage immer mal so Marketing der Neuzeit für die Leute, die fragen. Ist tatsächlich auch ein bisschen Informatik dabei. Habe mich ein bisschen reingefuchst. Es liegt mir zwar immer noch nicht, aber ich habe alles geschafft, sage ich mal.
Was wird man dann, wenn man das zu Ende studiert hat?
Oh, das war das Ding. Ich wollte nämlich was machen, was mir danach alles offen lässt. Also du kannst wirklich alles machen. Du kannst in die Informatik gehen, was ich nicht machen werde, kann ich jetzt schon sagen, vor irgendjemand Marketing, Vertrieb, aber auch sowas wie so ein bisschen in die Richtung Journalismus, so ein bisschen vor der Kamera auch zu arbeiten und wirklich, dir steht eigentlich alles offen mit dem Studium. Du hast so ein bisschen was von allem drin.
Okay. Vielleicht soll ich das auch nochmal studieren.
Ist ganz cool, gibt's auch nur irgendwie dreimal in Deutschland. Okay. Deswegen pendle ich auch Mannheim-Zweibrücken.
Okay.
Aber es andere wegen Corona Nachding noch und so. Ja.
Da gibt es ein Outlet, oder?
Da gibt es ein Outlet, genau. Das Einzige, was die Leute wissen über Zweibrücken. Mehr weiß ich eigentlich auch nicht, dass es da ein Outlet gibt. Die ist nicht die spannendste Stadt. Deswegen habe ich auch entschieden, nicht hinzuziehen und ab und zu den Weg auf mich zu nehmen. Mit Mannheim ist dann doch cooler als Zweibrücken.
Zweibrücken. Das ist aber einer ganz innovativ bei dem Städtenamen. Da muss erstmal drauf kommen, ey.
Jo.
Stark. Markus, ey, guck mal, da hast du einen guten Gast hier eingeladen, gute Story.
Ja, ich glaube, der Chris ist auch der, also du hast es ein paar Mal gesagt, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, ich glaube, das steht dir so, irgendwie sprechen, irgendwie das kann nicht jeder, ich glaube, da du haust einfach raus, was du so denkst. So, und das,
immer ja, genau. Das feiern die Leute auch, einfach authentisch zu sein. Wenn man zu viel nachdenkt, dann wird es eh nichts.
Ja. Ich glaube auch, die Leute merken das auch heutzutage viel mehr als früher, ob jemand authentisch ist, wenn er die Kamera anmacht oder nicht. Ja. Also da muss man, und am Ende des Tages, wenn man die Kamera anmacht und sich verstellen muss, dann wird es eh früher oder später scheiße. Also,
ja. Ja. Ich habe ja auch, also ohne jetzt irgendwie mich vorzuheben oder so, ich habe das damals angefangen, aber nicht gewusst, dass es in der Zeit niemanden gibt, der sowas macht. Hm. Und natürlich, ich glaube, es gab mal den Markus, aber du hast ja auch dann mit dem Content irgendwann aufgehört, ne? Vielleicht mal fängst du irgendwann wieder an, oder was weiß ich, aber ich weiß, Zeitgründe vielleicht, was auch immer. Und es gab ja mal den Primcards. Mo, wie kann ich den Namen vergessen? Mo, wir haben schon so viel Kontakt gehabt. Auch cooler Typ, auch wirklich geil, von dem habe ich auch viel gelernt. Der hat das auch mal gemacht. Und dann irgendwie gab es aber dann zu der Zeit niemanden. Ich wusste es natürlich nicht, weil ich niemanden kannte. Hab einfach angefangen damit. Ohne Intention, ohne irgendwas. Und dann haben die Leute natürlich jetzt, als es dann ein bisschen größer wurde, ein paar mehr Leute mich kannten und so, gemerkt, oh, da geht ja was. Und dann haben jetzt auch viele damit angefangen. Ich meine, ihr seht es ja vielleicht, wie viele Leute auf einmal in den letzten 3-4 Monaten angefangen haben, ihre Maildays aufzunehmen oder Videos zu machen, was natürlich geil ist, weil das Hobby geht dadurch voran. Aber ihr wisst nicht, wie viele von denen wirklich davor mir geschrieben haben und Tipps wollten und alles. Und ich kann denen nicht mehr sagen, als einfach, wenn man Bock auf was hat, dann macht's einfach und seid einfach ihr selbst. Weil wie du schon gesagt hast, heutzutage, man merkt es einfach, wer wirklich Bock drauf hat und wer er selbst ist vor der Kamera und wer nicht. Also das sage ich auch jedem einfach. Wenn ihr Bock drauf habt, dann macht's einfach. Die Leute werden merken, ob ihr es ernst meint oder nicht. So.
Ja, ja, genau. Ja. Und entweder Leute finden es gut oder nicht auch. Also kannst denen nicht aufquatschen.
Nee.
Ja. Eine Frage habe ich noch. Gibt es irgendwas, was du gezielt gerade suchst an deiner Sammlung? Irgendwie, wo du sagst, die Karte hätte gestern, hat mir auch einen anderen Podcast aufgenommen. Da wurde auch ein kleiner Aufruf gestartet. Gibt es auch was bei dir, wo du sagst, wenn das jemand hat, da würde ich mich sehr drüber freuen? Gibt es was?
Ich wollte die ganze Zeit wieder eine geile Damian Lillard-Karte, dass ich halt eine habe. Timeless Moments Damian Lillard. Ja, sowas. Aber das Set ist halt brutal, ey. Da gibt's ja auch viele, die in Deutschland die Dirk Nowitzki suchen und vergeblich suchen. Mhm. Timeless Moments, wenn wir eine Truppe runtergehen, ich liebe Impeccable und ich suche gerade eine Shane Sharp Impeccable, wenn das jemand hat. Und generell Jalen Hurts Autogramme, Rookie Autogramme, ist auch einfach wahnsinnig schwer zu finden hier, muss ich sagen. Wirklich.
Okay.
Ist wirklich, Ja, die Leute verkaufen einfach sehr wenig. Also ich vergesse das auch manchmal. Hier sind wirklich, ich kriege das immer wieder gesagt, hier sind, in Deutschland sind viel krassere Karten im Umlauf, als man eigentlich denkt. Aber man sieht diese Karten nicht. Mhm. Haben so viel, ihr habt ja schon so viele Gäste gehabt, wo krasse Sammlungen, glaube ich, haben und alles. Die haben alle so krasse Karten im Keller. Ich habe das jetzt erst wieder, als ich mit Max und Patrick auf die Trade Night gefahren sind, 2,5 Stunden im Auto gequatscht, habe ich erfahren, der eine hat zu Hause eine Justin Herbert Flawless Rookie One of One im liegen. Da denkst du ja niemals, dass die in Deutschland irgendwo untergebracht ist.
Ja.
Und die liegt hier wirklich. Dann habe ich erfahren, dass der eine der krassesten LeBron James Sammlungen ever hat. Guck auf den Instagram Account, der Ricky heißt er, ne? Ricky, mhm. Genau. Und dann Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Also manchmal denke ich mir wirklich, es sind hier geilere Karten im Umlauf, aber die Leute haben den Fällen schwer, sich von den Karten zu trennen.
Mhm.
Und ich verstehe das auch. Wenn ich eine geile Karte habe, ich habe letztens mein erstes Luka Doncic Rookie Auto gehabt. Sau schwer gefallen, mich davon zu trennen.
Mhm.
Aber wenn ich halt alles horte, dann kann ich nicht das machen, was ich mache.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch die Krux, warum ich damit irgendwie warum es weitergeht. Weil ich es irgendwie geschafft habe, das tut zwar weh, aber ich schaff's, mich von Karten zu trennen. Und das ist so, es ist ein Skill, den man haben muss in dem Ding.
Ja.
Wenn man das macht. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Man bekommt eine geile Karte und eine Karte, die man nicht wieder mit dem Fingerschnipsen wiederbekommt.
Ja, ja.
Scheiße, wenn ich die jetzt wegkriege, ich krieg die nie wieder. Aber so ist es halt.
Ja, ja. Ja, ist komisch, ne? Das ist so, vor allen Dingen, wenn man dann lange hinter der Karte irgendwie hergerannt ist und dann, ist schon abgefahren. Also es ist ein Gefühlskarussell.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es Leuten mittlerweile leichter fällt. Ich habe letztens jemanden eine One-of-One irgendwann mal Charles Barkley getradet, die er unbedingt haben wollte, wirklich unbedingt. Der war wirklich, ich hatte ein paar Angebote, er wollte die unbedingt haben, ich bin gut mit dem.
Mhm.
Dann habe ich ihm die gegeben, er hat sich wirklich brutal, weil er wirklich netter Kerl, wir haben schon viele Deals gemacht, dachte, geil, ich habe dem jetzt eine Grail-Karte besorgt. Er wollte unbedingt eine geile Charles Barkley, ich hatte eine One-of-One, coolen Deal gemacht und so. Hab ich super bedankt, ich war super happy, weil man freut sich natürlich auch als Verkäufer, wenn jemand mal einfach merkt, der freut sich über die Karte, die ist in guten Händen gelandet. Ja. 2 Tage später hat sie jemand anders. Ich denke mir so, hä? Was ist denn da passiert? Hab dann aber auch gar nicht nachgefragt, weil es dann nicht mehr mein Business ist. Aber es hat mich dann auch verwundert, wieso die Karte jetzt wieder weitergereicht wurde, obwohl er sie unbedingt haben wollte und sich gefreut hat. Ich glaube, das wird auch immer mehr hier. Einfach. Die Leute wollen einfach irgendwann neue Karten haben.
Ja, du hast natürlich auch immer mehr Formate, ne? Wodurch man natürlich, gibt's da eine Trade Night, da eine Card Show.
Ja,
und du hast natürlich auch immer mehr Möglichkeiten, das zu tun. Ja, vorher hast du dich irgendwie mal so verabredet oder so.
Ja.
Aber jetzt gibt's ja wirklich gezielt. Ich glaube, Max macht ja einmal im Monat mindestens eine. BB Brothers Store.
Schon mal vorbeikommen, Markus.
Ja, muss ich echt mal.
So ein weiter Weg ist ja nicht, ne?
Nee, ist nicht. Und Düsseldorf, ich meine, es gibt ja genügend Optionen inzwischen. Aber auf jeder Cardshow ja gibt es ja meistens auch die Optionen. Von daher, ich glaube, dadurch ist natürlich auch da nochmal eine Entwicklung drin in den Trades. Ja. Natürlich online sowieso, aber es ist natürlich immer schöner, wenn du das irgendwie vor Ort.
Auf jeden Fall und vor allem hast du die Karte in der Hand, gerade wenn es teurere Karten sind, kannst du die mal angucken und so. Online hast du natürlich immer noch ein gewisses Restrisiko, dass irgendwas, du bist ja immer noch angewiesen auf die Post, ne? Wir hatten, glaube ich, alle schon, dass irgendwas mal passiert ist.
Ja.
Und so vor Ort. Aber das ist natürlich geil, ne? Ich meine, es wird auch immer mehr, die ganzen Shows, schon krass, wie das explodiert ist. Ich meine, ich weiß es noch gar nicht so, weil ich nicht so lange dabei bin. Aber wie ist denn der Unterschied jetzt so nach dem, heute von vor 2 Jahren? Ist schon heftig, oder?
Ja, also, genau, die Cardvention, die erste, war so die erste größere Nummer, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hat Helge in München eine geile Show gemacht. In Frankfurt wart ihr dann ja dran und jetzt kommt die Card Madness Ende des Jahres noch in Düsseldorf und anscheinend funktionieren ja alle Shows so gut, dass die Leute das im Jahr wieder machen. Also das ist schon geil.
Ja. Muss ich lohnen, ja?
Ja. Ja, genau. Der Markus hier, der...
Deswegen ist auch mit Bonga befreundet.
Ja, ja, ja. Das ist ein Gehaltsniveau, was die haben.
Also, das schön,
ich will gar nicht wissen, was der da, wenn er den digitalen Hintergrund ausmacht, was da für eine Goldsammlung da wieder. Wahnsinn.
Naja, es ist schon, ich habe schon gesagt, es ist auch krass. Ich war ja, habe es ja ein bisschen mitbekommen, weil ich mit Max ja wirklich mittlerweile auch gut befreundet bin über ein Geschäftsverhältnis, sage ich mal, hinaus. Was sowas auf die Beine zu stellen, einfach neben dem Alltag, schon krass, wirklich, wirklich krass. Das ist ja nicht so, dass das eine Woche Vorarbeit oder so war. Man kriegt das gar nicht so mit, wenn man das nicht mal selber gemacht hat, an wie viele Sachen man denken muss.
Ja, ja.
Das einfach mal so auf die Beine zaubern, ist schon Wahnsinn.
Aber es, wie du ja bei dir auch festgestellt hast, alles ist ein Prozess. Ne? Man lernt in allem dazu und Dennis hat, glaube ich, du hast es gesagt, weiß gar nicht, ob es im Podcast war oder auch privat. Die erste ist die schwierigste, so, und danach hast du auf jeden Fall viele, viele Learnings und weißt, was du weitermachen machst oder eben anders machst. Ja. Und das stimmt auch. Also das merkt man dann schon.
Ja,
man weiß, wo man ansetzen muss.
Ja, man hat einfach gemerkt, dass da ein Plan dahinter war und dass auch mit Herz an da einfach gearbeitet wurde und sich Sachen überlegt wurde. Weil ich fand davor, also gut für euch war vielleicht, ich habe es auch zum Beispiel schon gesagt, dass die Shows davor alle cool waren, aber dann doch nicht optimal für alle Beteiligten. Mhm. Und das war wirklich die erste Show, wo für Besucher und Händler angenehm war. Mhm. Weil es gab davor Shows, ich meine, ich bin noch nicht ewig dabei, ich kann nur von denen reden, wo ich auch war. Es gab Shows, wo die Händler übelst abgecasht haben und wirklich gesagt haben, was eine geile Show, und die Besucher wirklich abgekotzt haben und gesagt haben, boah, das war wirklich schwierig für mich, das Ding zu enjoyen. Mhm. Und dann gab es halt andersrum Shows, wo der Besucher gesagt hat, boah, das war richtig entspannt. Es war so angenehm, ich habe alles bekommen und so. Und der Händler dachte, ich habe hier Geld für den Tisch bezahlt und habe gerade so die Standmesse rausbekommen. Mhm. Und ich glaube, es ist ja auch, ihr seid ja auch oft auf Shows schon gewesen. Das war einfach gut, glaube ich, vielleicht auch mal ein paar Beispiele zu haben. Also einfach die essentiellen Dinge wurden umgesetzt. Und das hat man einfach gemerkt. Man hat gemerkt, da war ein Plan dahinter, da war Herz dahinter. Und bin gespannt, wenn es denn eine Show 2 gibt, was da so abgeht. Vielleicht mit Herr Bonga als Special Guest.
Markus, wie ist das denn eigentlich? Guck mal, wir haben jetzt klar den Rückblick-Podcast gemacht mit Max und so, jetzt aber auch schon in der zweiten Woche. Wenn man so positives Feedback bekommt, was hältst du davon?
Das ist schön, ja. Weil man weiß auch, wie viel Zeit da reingeflossen ist. Ich meine, Chris, vielen Dank. Aber auch ist es ja vieles auch über die verschiedensten Wege reingekommen. Deswegen freut es einen dann schon, auch an der Show selbst kam, hatte ich auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, viele Leute zu uns haben gesagt, wie geil es war und dass es echt cool war. Und deswegen freut es einen, so dass ich dieser Zeit, die wir da wirklich sehr, sehr viel reingesteckt haben, miteinander gelohnt hat. Und dementsprechend überlegt man dann sehr, sehr gerne, ob es das dann nochmal gibt.
Und dass der Chris euch auch noch ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gebracht hat, extra, ne, das ist auch stark.
Nee, das war nicht so mein Verdienst, aber ja.
Nein, das ist schon sehr gut vertreten. Du warst auf Brisant, ne, warst und, glaube ich, in Hessen Show warst.
Ja, genau. Und das ist auch noch in der Mediathek. Und so einmal war es eine Minute Beitrag und einmal 3 Minuten.
Werden wir natürlich hier auch verlinken. Dann können sich das alle, die es nicht gesehen haben sollten, nochmal anschauen. Ja.
Ich habe eine witzige Geschichte zu dem Fernsehbeitrag, wenn ihr die hören wollt. Doch.
Erzähl.
Die haben ja am Anfang dann zu mir gesagt, bisschen kurz geskriptet, wir gehen an deinen Stand, du zeigst ein paar Karten, jetzt ein paar Fragen beantworten. Und dann meinte der Redakteur, ja, jetzt zieh doch mal los und zeig uns mal, wie man das so macht, wie man so einen Tisch-Approach und dann so einen Trade macht oder sowas. Und ich hatte halt, es kam, wenn eine geile Shane Sharp-Karte auf den Markt kommt, dann habe ich immer auch ganz viele Nachrichten, was ich auch sehr appreciate wirklich, weil man sieht ja selber nicht alles. Dann sagt ihr, guck mal, der hat die gezogen, geil, guck mal. Und dann schreibt er mir, und viele kamen zu mir und meinten, dass Dennis the Ripper eine richtig geile Shane Sharp-Karte hat. Und zwar die Black Pandora On-Card auf 25, die Rated Rookie. Also auch wirklich eine richtiges Brett, die man eigentlich haben muss. Dann dachte ich mir, Alter, was eine geile Gelegenheit. Jetzt mit dem Fernsehteam, jetzt gehe ich zum Dennis mit den Dudes hinten dran, pack ein paar Karten ein und mach vielleicht einen coolen Trade oder so mit dem. Bisschen Druck, das Fernsehteam hinten dran, dass der Trade auch stattfinden muss. Wir hätten natürlich was Faires gemacht. Und dann dachte ich, was eine geile Gelegenheit jetzt. Und dann laufe ich dahin und dann war der einfach nicht da. Und die Welt ist zusammengebrochen. Ich wusste es nicht, dass er schon abgereist ist. Und ich voller Elan, alles zusammengepackt, was dem Dennis gefallen könnte. Die voll gehypt, das Fernsehteam. Und dann laufen wir da hin. Und ja, wo ist er denn jetzt? Ja, der ist nicht mehr da. Er hat der Robin und der Rickman mir dann gesagt.
So, nein. Weiß Dennis von der Geschichte? Kennt er die?
Dennis weiß von der Geschichte, ja. Okay. Seitdem hat er sich auch zurückgezogen.
Ja. Zu Recht.
Zu Recht, ja. Das war sein Auftritt gewesen.
Das war's. Schön. Das war's für Dennis.
Das war's für Dennis, ja.
Also hast du deine Lieblingskarte am Ende nicht bekommen?
Nein, noch nicht. Aber es wäre einfach so eine coole Story gewesen.
Aber hat der die wirklich, die Karte?
Der hat die wirklich, ja. Also angeblich, also die Leute haben es mir gesagt.
Da möchte ich hier nochmal, jeder Gast darf sich ja was wünschen hier bei uns. Ich möchte jetzt Dennis the Ripper hiermit darum bitten, dass er dir diese Karte rausrückt. Das kann nicht sein, dass er erst da die Stadt verlässt, wenn man mal mit dem Fernsehen kommt und jetzt die Karte nicht rausgerückt hat. Dennis, was machen wir? Bitte.
Von Dennis zu Dennis, meine Ansage. Ja,
aber wirklich, jetzt unter uns zwei Pastorentöchtern hier. Gib dem Chris die Karte. Das ist wirklich wichtig. Das ist auch für mich persönlich wirklich wichtig, dass das stattfindet.
So. Ich sage dir.
Mehr kann ich nicht machen.
Also. Um den ganzen Fernsehauftritt damit abzuschließen, abzurunden.
So nämlich. So. Und dann Anschluss, nächstes Mal Follow-up-Story bei der nächsten Kartshow. Damit die Hessenschau dann investigativ nachfragen. Das ist groß geworden.
Ein kleiner Rückblick, wissen Sie noch
damals? Damals. Dann nimmst du den Redakteur so in den Arm und sagst, guck mal her, Junge, weißt du, letztes Jahr.
Sehr schön. Ja, cool, Chris, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke.
Sehr gerne.
In dein Hobby. Mach weiter so.
Ihr auch. Ich meine, jeder macht seinen Teil, jeder bringt das Ding voran. Und ich glaube, das ist auch das Geile. Muss man auch mal appreciaten, jeden, der irgendwas macht, das Hobby, ne? Jeder auf seine eigene Art und Weise und
ja, genau. Das muss man wirklich. Und das, also im Podcast gibt es oft Positives, aber man kann auch außerhalb des Podcasts können die Leute ruhig mal sich auch mal Komplimente geben und mal sagen, ey, geil, cool, dass du das machst, cool, dass du. Ich sehe es nämlich genauso. Jeder macht es halt auf eine andere Art und Weise, so, aber dann viele bringen es ja wirklich nach vorne. So, das ist echt ist geil.
Ja, wenn jeder das gleiche machen würde, dann würde das nicht funktionieren. Also wenn jetzt wir alle, sag ich mal, Breaker wären, dann hättest du keine Leute mehr, wo mitmachen. Ja. Wenn wir alle einen Podcast machen, hat keiner Zeit, sich 20 Podcasts anzuhören. So.
Mann, der Chris, der weiß richtig gute Sachen. Jetzt muss ich das alles aufschreiben. Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Du hast die letzten Worte, Chris. Du kannst die offizielle Verabschiedung jetzt machen. Lass dein Gefühl in freien Lauf.
Oh, jetzt wieder Druck aufgebaut.
Ja.
Ja, ich... Jetzt habe ich es verkackt irgendwie. Ich wollte was sagen, aber mein Kopf und mein Mund haben irgendwie nicht synchronisiert im Moment.
Wie verabschiedest du dich denn aus deinen Videos?
Ich sage ja tatsächlich immer, bleib gesund, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Und dann mach ich so irgendwie.